Ja, vielen Dank. Ich möchte mich auch bei den Organisatoren des Workshops bedanken, Rana Dasgupta, Nana. Vielen, vielen Dank. Und auch allen anderen Organisatoren, die hierbei geholfen haben. Und ich meine, das ist eine Riesenarbeit, Riesenleistung. Und auch beim Publikum, vielen Dank, dass Sie gekommen sind für diese konstruktive Unterhaltung. Vielleicht ist ganz gut, dass ich jetzt als Letzte sprechen. Ich werde über Hannas nochmal sprechen und auch was der andere Vorredner gesagt hat. Also ich meine, Zeit der Monster. Ich lebe in der Nähe der Grenze in Toronto, nördlich der Grenze, und das trifft bei mir natürlich auf offene Ohren. Ich meine, jetzt Zeit der Monster. Wir erleben das auch im kanadischen Kontext. Der aktuelle Kandidat im Rennen um die Parteispitze der Konservativen, Kelly Leitch, beruft sich auf kanadische Werte und versucht hier mit diesen antimuslimischen, Anti-Immigranten-Rhetoriken zu arbeiten, macht bei Einwanderern Rasterfahndungen, äußert sich gleichermaßen gegen Einwanderer und Moslems und hofft, dass das bei der kanadischen Gesellschaft genauso zieht wie südlich der Grenze. Also seit 2011 sind die Zahlen also immer extremer geworden. Und mittlerweile, also es gab sogar eine Erschießung in Quebec im Februar. Ein Universitätsstudent hat jemanden erschossen. Also es war ein weißer Rassist, der angegeben hat, er sei von Trump inspiriert worden und von Le Pen. Also wir scheinbar immer mehr öffentlich zur Schaustellung von rassistischer und fremdenfeindlicher Politik erleben, welche die Spaltung zwischen uns und ihnen zu verschärfen versucht, sollten wir uns vor Augen halten, dass diese Momente eigentlich noch viel weiter zurückreichen. Also Hannah Arendts Bemerkungen sind ganz wichtig, und Anna hat das ja bereits in ihrem Vortrag gesagt. Und ich möchte auch noch auf einige Punkte zurückkommen. Und dann möchte ich noch einen Fall als Illustration vorstellen. Das ist der Fall von Maha Arar, ein kanadischer Staatsbürger. Er war syrischer Herkunft, und auf der Rückreise nach Kanada wurde er in New York inhaftiert, nach Syrien zurückgeschickt. Also auch darauf gehe ich ein. Die Organisatoren haben gesagt, wir sollten über den Nationalstaat nachdenken und wie das ein universeller Modus politischer Organisation geworden ist seit dem Ersten Weltkrieg und wie das ebenfalls zum vorherrschenden Maßstab für Nachdenken über Gemeinwesen geworden ist, politische Gemeinschaften geworden ist. Ich werde das Ganze etwas allgemeiner anfangen und dann gehe ich detaillierter drauf. Zuerst einmal Hannah Arendt beschrieb nach zwei verheerenden Weltkriegen auf einsichtige Art das Problem des Nationalstaates in Bezug auf die Bewegung der Völker und Rechte. Arendt stellt das Problem des Nationalstaatensystems folgendermaßen dar. Wenn eine Person ihre Staatsbürgerschaft verliert, sagte sie, verliert diese Person die Fähigkeiten, ihre unveräußerlichen Menschenrechte einzufordern, die ihr allein durch die Tatsache zustehen, dass diese Person ein Mensch ist. Das liegt daran, dass die Anerkennung der eigenen Menschenrechte zunächst einmal von der Zugehörigkeit zu dieser Welt abhängt. Entschuldigung. Arendt erklärt, der grundlegende Entzug der Menschenrechte manifestiert sich zuerst und vor allem in dem Entzug eines Platzes in der Welt, die Meinungen relevant und Aktionen wirksam macht. Wenn ein Mensch seinen politischen Status verliert, dürfte er gemäß der Implikationen der angeborenen und unveräußerlichen Menschenrechte in genau die Situation geraten, für welche die Erklärung dieser allgemeinen Rechte eigentlich gedacht waren. Tatsächlich ist jedoch genau das Gegenteil der Fall. Es scheint, dass der Mensch, der nichts als ein Mensch ist, die ureigensten Eigenschaften verliert, die es anderen Menschen ermöglichen, ihn als Mitmenschen zu behandeln. Hier macht Arendt ein krasses Eingeständnis, und zwar, dass mit der Verbreitung der Idee des Nationalstaates bei allen Menschen und Winkeln der Welt als die einzige mögliche Form der politischen Gemeinschaft die Menschenrechte nur in dem Maße zählen, wie sie durch eine politische Gemeinschaft vollzogen werden können, in diesem Fall durch den Nationalstaat als politischer Gemeinschaft. Abgesehen davon vertritt sie die Ansicht, dass immer mehr Menschen nicht nur den Verlust bestimmter Rechte, sondern den Verlust einer Gemeinschaft erlitten haben, die bereit und in der Lage ist, alle wie auch immer gearteten Rechte zu garantieren. Nur durch eine völlig durchorganisierte Menschheit könnte der Verlust von Heimat und politischem Status mit Vertreibung der gesamten Menschheit gleichzusetzen sein. Und hier möchte ich auf einige Punkte eingehen, die ganz wichtig sind, wenn wir über die Art und Weise nachdenken, wie die Migration durch das Konzept der Staatsbürgerschaft problematisiert wird. Also es geht hier nicht um Status und Zugehörigkeit innerhalb, sondern wird ebenfalls zum Organisationsprinzip innerhalb und über Staaten hinweg oder, wie bereits erwähnt wurde, als internationales Populationsmanagement. Wie Barry Hindes gesagt hat. Und das bringt mich nochmal zurück auf gestern Abend. Wir haben es hier mit einer Universalisierung einer bestimmten Form von Staatsbürgerschaftsrechten zu tun. Und hier werden andere und Ausländer als jemand mit anderen Rechten behandelt. Und das führt ebenfalls zu globalen Ungleichheiten. Denn wenn man Rechte hat und wenn man diese Rechte einfordern will, wird die Gleichheit der Rechte durch das Geburtsrecht bestimmt. Und das ist das Staatsbürgerschaftsrecht, also wo man geboren wurde. Und das die zweite Erkenntnis aus Hannah Arendts Arbeit. Nicht nur hängt die Staatsbürgerschaft stark mit der Regulierung der Bewegung von der Bevölkerung ab, sondern führt hierdurch zu einer Art von Biopolitik und man könnte es auch argumentieren, Nekropolitik, von Tarnopolitik. Denn wenn man nicht einem Staat angehört, dann zählt man nicht als politisches Wesen. Stattdessen ist man reduziert auf den Status als atmender und lebender Mensch oder bloßes Leben, wie Giorgio Agamben es nennen würde, ohne die anerkannte Berechtigung auf das Recht auf Rechtebesitz. Mit anderen Worten, um auch nur eine Unterhaltung über Rechte führen zu können, muss man zunächst einmal nicht nur als Mensch, sondern als politisches Wesen anerkannt werden, welches ein Recht auf Rechte hat. Ihre Beobachtungen über die Funktion des Nationalstaatssystems erklären teilweise die Systemkrise, die wir heute tagtäglich erleben, insbesondere mit der Gewalt gegenüber Flüchtlingen und irregulären Migranten, die am sichtbarsten an den wachsenden Todeszahlen an den europäischen Grenzen zu sehen sind. Allein aufgrund der Tatsache, dass Menschen, die in Bewegung sind, ohne Schutz durch einen Staat, das Recht auf eine politische Existenz abgesprochen wird. Das heißt, das Recht darauf, dass sie unter den zu Zählenden zählen. Ich möchte jetzt noch auf zwei Wege eingehen, wie diese Mobilität oder die Regelung der Mobilität zu einer Zersetzung des Staatsgewebes führt. Und ich denke, das Problem wird hier noch verschärft. Und zwar dadurch, wie die Staaten hier die Rechte auf Mobilität regeln. Und ich denke, Mahar Arars Geschichte ist sehr vielsagend und vielleicht erklärt er am besten in seinen eigenen Worten, was ihm passiert ist. Wir können vielleicht ein paar Sekunden davon zeigen. Mahar Arar, ehemaliges oder Opfer von einer außerordentlichen Überstellung der USA und er ist jetzt Menschenrechtsaktivist in Kanada. Er wurde ergriffen im September 2002 am New Yorker Flughafen und er wurde nach Syrien geschickt, wo er gefoltert wurde und interrogiert wurde und vernommen wurde in einer winzigen Zelle, die unterirdisch war und mehr als 12 Monate. Letztendlich wurde er in Kanada überstellt. Die kanadische Regierung hat ihm 10 Millionen Schadenersatz gewährt für das, was ihm zugestoßen ist. Mahara ist jetzt zugeschaltet aus Kanada. Zuerst, Mahara, was ist Ihnen passiert? Also das ist jetzt nicht passiert während der aktuellen Aufstände, sondern während der Regierung von Bush. Aber wie verortet sich das oder bezieht sich das auf das, was im Moment in Syrien passiert? Also meine Erfahrung erlaubt mir, das, was im Moment passiert, zu verorten im Zusammenhang mit massiven Menschenrechtsverletzungen, sei es jetzt Folter oder Verstöße gegen Zivilisten. Ich weiß, ich habe am eigenen Leibe erfahren, wie brutal das Regime sein kann. Und mein Fall ist vielleicht ein Sonderfall, weil ich wurde nach Syrien geschickt von einer sogenannten demokratischen Regierung. Die amerikanische Regierung hat mich gegen meinen Willen 2002 dahin geschickt. Und Leute, die ihre Geschichte nicht kennen, die können natürlich auch auf democracynow.org gehen. Also da ist ihre Geschichte aufgezeichnet. Also ich meine, im Prinzip ging es darum, sie waren in Kanada oder sie waren in Tunesien und hatten kurz die Familie besucht und dann wurden sie in New York festgehalten. Ja, ich wollte umsteigen in New York. Ich wollte eigentlich nach Montreal zurück und ich wurde festgehalten. Die Polizei in New York, letztendlich kam das FBI noch dazu. Ich wurde 10 Stunden vernommen, also stundenlang vernommen, fast bis Mitternacht. Dann wurde ich in Handschellen abgeführt. Mir wurden die Rechte vorgelesen. Mir wurde gesagt, du hast angeblich kein Recht auf einen Anwalt. Es wurde behauptet, ich wäre ein Mitglied von Al-Qaida. Wir haben Informationen. Mir wurde aber nicht gesagt, wo die Informationen herkamen. Es dauerte lange, bis die ganze Lage aufgeklärt war. Aber fürs Erste wurde ich erstmal im Metropolitan Center in Brooklyn in New York festgehalten. Und dann wurde ich auf eine Privatjet nach Jordanien geschickt und von da nach Syrien. Dort wurde ich körperlich und seelisch gefoltert. In Syrien verbrachte ich die meiste Zeit in einer Zelle unter der Erde. Das war so groß wie ein Sarg. Vielleicht 60 Meter breit, 2 Meter hoch, 2 Meter lang. Das war dreckig, starrte vor Dreck. Das war dunkel, das war kalt. Und das ist der Grund, aus dem ich das Ganze immer bezeichne als eine Zelle, wie ein Grab. Das war wirklich wie ein Grab, lebendig begraben. Letztendlich wurde ich dann freigelassen, weil meine Frau sich eingesetzt hatte, eine öffentliche Kampagne gestartet hatte, die Regierung in Kanada unter Druck gesetzt hatte. Es gab letztendlich eine Untersuchung in Kanada. Die Leute waren empört, was mir passiert war. Und die Untersuchung dauerte 3 Jahre. Der Bericht hat das Ganze dann auch aufgedeckt. Mein Name wurde wieder reingewaschen. Die Regierung musste sich verantworten. Warum haben sie falsche Informationen weitergegeben? Ja, und letztendlich haben sie dann von der Regierung Harper in Kanada, die ja eigentlich ein Verbündeter von Bush war, $10 Millionen Schadenersatz zugesprochen gekriegt. Das ist ganz interessant. Aber die amerikanische Regierung hat sich nie entschuldigt. Das stimmt. Ich habe ein Gerichtsverfahren gestartet, als ich zurück war. Also es waren getrennte Gerichtsverfahren, sowohl in Kanada als auch in den USA. Und leider war es so, dass das amerikanische Gerichtssystem nicht sehr offen war für meine, also dass die amerikanischen Gerichte sich auf Seiten der Regierung gestellt haben und die Argumentation der Regierung akzeptiert haben, trotz all der Informationen, die ja mittlerweile gesammelt sind, was wirklich passiert ist und was noch schlimmer ist. Der Premierminister Stephen Harper hat sich bei mir entschuldigt, bei mir und meiner Familie, was bei mir passiert ist. Und die Rolle der kanadischen Regierung ist eigentlich verglichen mit dem, was die Amis gemacht haben, also eigentlich eher sekundär. Gut. Ich finde es immer ganz überraschend, wenn ich das meinen Studenten zeige. Aber viele Kanadier wissen das noch nicht. Also ich weiß nicht, wie bekannt das auch hier ist. Ich meine, mittlerweile gibt es auch 3 weitere Kanadier, die eine ähnliche Situation erlebt haben. Es gab eine 2. Untersuchung, die das Ganze untersucht haben, was mit diesen Männern passiert ist. Diese Männer haben letztendlich nicht denselben Schadensersatz gekriegt wie Mahar. Und dann gibt es auch noch andere Fälle, deutsche Bürger und andere europäische Bürger, denen Ähnliches passiert ist, also außerordentliche Überstellung, diese Praxis, Extraordinary Rendition. Das ist eine Praxis, die fing in den 80er Jahren an, aber wurde erst 1995 unter Clinton offiziell gemacht. Und gemäß der entsprechenden Verordnung schicken die Regierungsbehörden einen verdächtigen Verbrecher oder Terroristen in ein anderes Land, wo er dann illegal inhaftiert werden kann, ohne ein Gerichtsverfahren oder durch amerikanische, ausländische Regierungsbehörden vernommen werden kann. Oft finden hierbei illegale Methoden wie beispielsweise Folteranwendungen. Nach seiner Freilassung wurde Maha zwar freigesprochen und sein Name reingewaschen, aber er ist nach wie vor noch eingeschränkt von der Mobilität her. Und die Polizei in Kanada hat eine wichtige Rolle gespielt bei seiner Auslieferung. Und das liegt daran, dass sie den amerikanischen Behörden falsche Informationen zugespielt haben und letztendlich auch später, als er vernommen wurde, bestimmte Fragen an die syrischen Vernehmungsbehörden geschickt haben. Mit Eurodoc, mit dem Schengen-Informationssystem, gibt es immer mehr digitale Grenzen, Datenbanken, Datenüberwachungsprofile. Und das ist doch nur ein Beispiel, wo das alles hinführt. In der Untersuchung kommt man zu dem Schluss, dass unkontrolliert Daten ausgetauscht wurden, Nachrichten zwischen Nachrichtendiensten und Sicherheitsbehörden im Rahmen eines sogenannten Free Flow of Information Service, also freier Informationsfluss. Und hier werden Memos ausgetauscht, viele Interviewnotizen etc. Das alles wurde gesammelt in einer Datenbank mit dem Namen Supertext. Das ist Teil eines anderen Projektes, AO. Und das wird dann einfach so ausgetauscht. Und diese Praxis wird vollzogen in Kanada, in Amerika. Da gibt es Rahmenabkommen, Partnerschaftsabkommen über den Informationsaustausch. Man hat eine gemeinsame Datenbank für Einreisen und Ausreisen. Und was auch noch ganz wichtig ist bei diesem speziellen Fall, ist, dass sich daran zeigt, dass der Nationalstaat sich auflöst. Jetzt im Namen der Sicherheit reden wir nicht darüber, dass wir unsere nationalen Bürger schützen, sondern wir haben auf einmal transnationale Kategorien, die aufgrund der Risikoprofilerstellung ganz einfach als gefährlich eingeschätzt werden. Und deswegen wird ihre Mobilität eingeschränkt. Das haben wir auch schon im Zusammenhang mit Executive Order gehört. Das ist ein wichtiger Fall, und weil sich daran zeigt, wie doppelte Staatsangehörige bestimmter nationaler Herkunftsländer und mit einem bestimmten religiösen Hintergrund als Gefährder konstruiert werden können und dann auf einmal durch ihre Regieren an andere Rechte gewährt bekommen im Hinblick auf Mobilität. Dies geschieht auf eine Weise, welche die liberalen Vorstellungen des Staatsbürgerrechte unterminieren. Hier zeigt sich ein Präzedenzfall, an dem man aktuelle Geschehnisse messen muss, wie beispielsweise Trumps Regierungsbefehl. Und vor allen Dingen, trotz aller Kritik und der ist es so, dass das Versprechen der Gleichheit, also Kanadier können sich auf Absatz 6 der Charta über Rechte und Freiheiten berufen, und sie haben das Recht auf ihren Lebensunterhalt zu erwerben und sich frei zu bewegen. Und das wird erodiert durch diese Fälle, denn es geht darum, dass man nicht mehr dieselben Rechte als Bürger hat, sondern man muss die Genehmigung kriegen zu reisen. Und dieses Konzept, diese bereits problematischen Rechte als Bürger, Staatsbürger, werden noch weiter unterminiert durch die Regierung. Dann komme ich nochmal zum Executive Order, also die vor der Einreise von Terroristen schützen soll in den USA. Maha Arar sagt ganz klar, was hier vor sich geht. Also transnationale Kategorien werden geschaffen von Menschen, ausgehend von der religiösen Zugehörigkeit oder Klassenzugehörigkeit. Und manche werden als Gefährder eingestuft und reguliert. Es geht ja darum, dass nicht nur Regierungen das machen, sondern durch diesen Austausch machen das auch immer mehr Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden. Das sind meine Hauptthemen hier, wie ich über Migration und Bewegung nachdenke. Nationalstaat auf passivistische Art und Weise, aber jetzt vor dem Hintergrund einiger der Präsentationen möchte ich auch noch sagen, dass wir auch über Migration nachdenken können als politische Bewegung, die den Nationalstaat in Frage stellt, auf progressivere Art und Weise, wie wir es in der Vergangenheit gehört haben von Arendt und anderen. Wenn wir über Migration als politische Bewegung nachdenken, können wir uns auch darüber fragen, wie Migranten Rechte einfordern. Und auch das ist wieder das Thema Regierungskontrolle von Mobilität und Rechten. Wir erleben immer mehr ein Erstarken außerhalb von Europa, Grenzen Marokko, Türkei, Mexiko, Brasilien. der Bewegungen, Bewegungen von Flüchtlingen und Migranten, die diese Idee in Frage stellen, die sagen, dass bloß weil sie keinen Ort in der Welt haben, ihre Meinungen nicht zählen, sondern sie verlangen, dass sie anerkannt werden und dass sie Rechte in Anspruch nehmen können, die nicht notwendigerweise haben. Wir können diesen Kampf praktisch sehen als eine Art von Staatsbürgerschaft von unten, von der Basis. Bei dem diejenigen ohne Status verlangen, gezählt zu werden als politische Subjekte. Und in diesen Kämpfen sehen wir auch den Versuch, Aufmerksamkeit auf neue Räume der Staatsbürgerschaft zu ziehen, welche unter Umständen neue Wege des politischen Engagements aufzeigen und neue Visionen für die Art der Politik, die wir uns in der Welt wünschen. Deswegen lautet für mich die Frage hier, ob diese Bewegung über Grenzen hinweg eine Bewegung der Grenzen erzeugen können. Ich möchte dies hier nur kurz anreißen, da ich in einer späteren Podiumsrunde näher darauf eingehen werde. Aber hier führt die Migration als politische Bewegung dazu, dass man die Grenze selbst in Frage zieht oder in Frage stellt. Die Teilung zwischen Innen und Außen und die moderne Äußerung dieser Tatsache in gewalttätigen Formen von Ontologien innerhalb des Nationalstaates. Und vielleicht können wir morgen noch mal drauf eingehen in der Podiumsdiskussion, wenn wir darüber sprechen. Also wie Sandro Mezzadra gesagt hat, also wie sich Staatsbürgerschaft zersetzt oder welche Rolle das Ganze heutzutage spielt. Vielen Dank.